Markus hat es am Anfang gesagt, adventlicher Lebensstil. Wer von euch kann mit dem Begriff etwas anfangen oder wer hat den Begriff schon mal gehört? Oder was sind eure Vorstellungen davon? Warten auf die Ankunft von Geburt. Warten auf die Wiederkunft. Adventlicher Lebensstil. Jawohl, so lebt, wie Jesus das möchte. Man hat verschiedenste Vorstellungen davon, was ein Lebensstil, ein adventlicher Lebensstil ist. Wie lebt man in der Adventszeit? Was für ein Lebensstil wird gerade von uns Christen in dieser Zeit erwartet? Was für ein Lebensstil ist uns angemessen? Neben der Bibel habe ich im Internet ein bisschen umgegoogelt, was das so alles könnte sein. Und da findet man einen Haufen. Da findet man dann zum Beispiel ein Büchlein, ich habe es selber nicht gelesen. Adventlich leben, ein spiritueller Begleiter. Und im Erklärungstext dazu heißt es denn, ein spiritueller Begleiter durch die Advents- und Weihnachtszeit. Er möchte Raum geben zum Nachdenken, Meditieren, zur Ruhe kommen und zum sich inspirieren lassen. Für jeden Tag gibt es ein Gedicht, ein Gebet und einen Segenstext, die durch die Zeit der Erwartung und Ankunft Gottes begleiten und die Leserinnen und Leser einladen, sich mit auf den Weg zu machen. Das ist eigentlich noch cool. Ein spirituelles Angebot, wo oben auf der Liste steht. Und es zeigt, dass gerade in dem Bereich ein enormer Bedarf in der Welt, eine Sehnsucht da ist. Dann ein bisschen weiter gibt es ein anderes Angebot für Lehrkräfte. Zur Mitte finden, adventlich leben. Ruhige und beschwingte Kreistänze bei schulischen Festen und Feiern im Musik- und Religionsunterricht. Auch das ein Angebot, was die spirituelle Ebene anspricht. Und in der Beschreibung zu dem Ganzen heißt es dann, Advent, Zeit für Träume und Wünsche, Zeit für Hoffen und Sehnen, Advent, Zeit, adventlich zu leben. Schritte der Achtsamkeit zu wagen, aus meiner Mitte herauszuleben, wir lassen uns, das ist das Wochenendseminar gsi, an diesem Wochenende auf unsere Sehnsucht nach mehr Einklang mit uns selbst ein. Behutsam gehen wir mit ruhigen und beschwingten Tänzen, Impulsen zur Besinnung und kreativen Elementen in Richtung Advent. Das ist das, was die Welt heute sucht. Und dann habe ich ein Gedicht gefunden auf einer von einer Benediktinerinnen-Abtei. Und das ist etwas, wo ich denke, es führt uns ganz nahe schon an das an, wo wir gleich auch im Predigttext werden hören. Adventlich leben, um bereit zu sein für das, was manchmal so überraschend in unser Leben tritt. Was anrührt und was bewegt. Was uns angeht und uns persönlich meint. Adventlich leben, um hellwach zu sein, um das zu erkennen, um hellwach zu sein für das, was es neu zu erkennen gilt in dieser Zeit. Der seltenen oder verlorenen gegangenen Visionen, die aber Gottes Zeit mit uns und für uns ist. Adventlich leben, um ganz Ohr zu sein für jene, die uns von ihrem Kummer und ihrer Mühsal, ihrer Hoffnung und ihren Nöten, ihrer Sehnsucht und ihrer Enttäuschung erzählen wollen. Adventlich leben, um ganz da zu sein für den, der neu ankommen will. Ganz persönlich in mir. Als menschenfreundlicher Gott, als vertrauenswürdiger und liebevoller Freund. Adventlich leben, um wartend zu wachen. und wachsam zu warten auf den, der sich mir neu zuwenden will im Geheimnis seiner Menschwerdung. Ganz verschiedene Aspekte, Ansätze zu einem adventlichen Lebensstil. Der Text, den ich für heute Morgen ausgewählt habe, aus dem Römer 13, die Verse 8 bis 14. Ein Text, der auf den ersten Blick so überhaupt nicht adventlich daherkommt. Bleibt niemandem etwas schuldig. Was ihr einander jedoch immer schuldet, ist Liebe. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Wenn nämlich das Gesetz sagt, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen, du sollst der Begierde keinen Raum geben, dann sind diese und alle anderen Gebote in dem einen Wort zusammengefasst: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Die Liebe tut dem Mitmenschen nichts Böses an. Darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Tut das alles, weil ihr wisst, in was für einer entscheidenden Zeit wir leben. Unsere Rettung ist jetzt noch näher als damals, als wir zum Glauben kamen, und es ist höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf erwacht. Die Nacht geht zu Ende. Bald bricht der Tag an, darum wollen wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut, und die Waffen des Lichts ergreifen. Lasst uns ein einwandfreies Leben führen, als Menschen, die im Licht des kommenden Tages leben, ein Leben ohne Schlemmen und Saufen, ohne sexuelle Ausschweifung und ohne Streit und Rechthaberei. Legt das alles ab, zieht ein neues Gewand an, Jesus Christus, den Herrn. Lasst euch von den irdischen Bedürfnissen nicht in einem solchen Maß bestimmen, dass die Begierden wieder die Oberhand gewinnen. Da geht's also um Liebe. Um Nächstenliebe. Also ist Nächstenliebe alles? Na gut. Amen. Wir können zum Kaffee übergehen. Oder auch doch nicht. Lieben ist grundsätzlich etwas sehr Gutes. Aber was hat das mit dem Advent zu tun? Und ist Liebe in der übrigen Zeit des Jahres dann, ja, ein Beiwerk, aber jetzt nicht unbedingt der Schwerpunkt? So nach dem Motto, wenn Weihnachten das Fest der Liebe ist, sozusagen der Höhepunkt der Liebe, dann fängt man im Advent schon mal an und dann im Rest vom Jahr kann man das Ganze wieder so ein bisschen schleifen lassen. Ich denke eher nicht. Paulus denkt oder meint, die Nächstenliebe, das Gebot der Nächstenliebe gilt immer. Er schreibt im Vers 11, tut das alles. Und damit meint er, dass wir einander lieben sollen, gerade in dieser Zeit, weil wir wissen, in welcher Zeit wir leben. Die Nacht geht zu Ende und bald bricht der Tag des Herrn an. Und da haben wir den Bezug zum Advent. Jesus kommt wieder. Ich habe keine Ahnung, wann. Aber irgendwann kommt er wieder. Und aus der ewigen Welt Gottes scheint schon jetzt ein Licht in unsere Welt hinein, in unsere Zeit. Und das ist für Paulus ein Grund, dass wir einander lieben sollen. Der adventliche Lebensstil wird vom Ende her bestimmt, von dem, was uns erwartet. Jesus kommt irgendwann wieder, holt uns in seine Herrlichkeit. Das ist das Ziel und auf das leben wir zu. Und wer von diesem Ziel her denkt, der kann, ja, der muss seine Mitmenschen lieben. Es geht darum, was uns bestimmt. Wer voll und ganz auf das Leben im Hier und Jetzt konzentriert ist, dem fällt es schwer, sich auf andere Menschen einzulassen, auf andere Menschen einzustellen, ja seinen Mitmenschen im Blick zu haben. Der kann nicht lieben, weil er sich nur um sich selber dreht im Hier und Jetzt. Und Paulus sagt, weil Jesus und sein großer Tag näher kommt, deshalb brauchen wir uns nicht von den irdischen Bedürfnissen bestimmen lassen. Lass dich von der Ewigkeit Gottes her bestimmen. Lass dich von dem Licht bescheinen, was da schon jetzt in unsere Zeit hinein scheint. Lassen wir uns von Jesus bestimmen und wir werden eine andere Einstellung zu Dingen und zu unseren Mitmenschen bekommen. Das ist ein ziemlicher Anspruch, das gebe ich zu. Und dieser Anspruch, der uns in dem Text begegnet, lässt sich nur erfüllen, wenn wir uns, ich sagte es, uns vom Ende her bestimmen lassen. Und wenn wir vom Ende her denken, weil Jesus kommt, weil sich dann für uns ein völlig anderes Leben eröffnet, können wir unsere Prioritäten anders setzen. Die irdischen Bedürfnisse, Paulus meint damit die Sorgen um das eigene Leben, müssen uns nicht mehr bestimmen. Jesus sagt, wenn ihr die Zeichen der Zeit seht, dann hebt eure Köpfe, weil eure Rettung nahe ist. Dadurch haben wir den Blick frei für die Menschen um uns herum. Die Rettung und unsere Zukunft liegt nicht in dieser Welt, sondern in der Welt, die eines Tages kommt. Das kann uns gelassen und getrost, gelöst machen. Und dann können wir das leben, was Paulus hier beschreibt, wenn er meint, bleibt niemandem etwas schuldig. Er meint damit alle Verpflichtungen, die sich aus dem Leben in dieser Welt ergeben. In den Versen vorher geht es um das Verhältnis von uns oder von den Menschen zum Staat. Da ist dann zum Beispiel ein Satz, der unserem Bundesrat Uli Maurer gefallen dürfte. Gebt jedem das, was ihr ihm schuldet, zahlt dem, der Steuern einzieht, die Steuern, zahlt dem Zollbeamten den Zoll, erweist dem Respekt zusteht und erweist Ehre dem, dem Ehre zusteht. Bleibt niemandem etwas schuldig. Und da kommt ein Gedanke, der uns im 21. Jahrhundert eher fremd vorkommt. Ich denke, wir wissen das, wenn uns alle Welt vergisst, das Finanzamt findet dich immer. Oder die Steuerverwaltung. Aber hier heißt es, unsere Abgaben sind irgendwann einmal völlig bezahlt. Wir können unsere Verpflichtungen als Staatsbürger erledigen und dann sind sie erledigt. Aber in Sachen Liebe, Liebe erweisen, sind wir nie fertig. Und das ist das, was Paulus hier, glaube ich, zum Ausdruck bringen möchte. Und das geht ein Stück weit in die Richtung, die wir vom Gleichnis vom barmherzigen Samariter kennen. In diesem Gleichnis macht Jesus deutlich, dass es für Nächstenliebe keine Grenzen gibt. Und dass die Versorgung auch weitergeht. Nächstenliebe hört nicht bei bestimmten Menschen auf. Paulus sagt hier, mit der Nächstenliebe seid ihr nie fertig. Eure Pflichten als Steuerzahler, die sind irgendwann erledigt. Aber als Mensch, der liebt, seid ihr nicht fertig. Eure Pflicht zur Liebe ist nie abgegolten. Nun sind das Sätze, die einen erschlagen können. Ich muss immer lieben. Ich mag aber nicht. Oder ich kann gerade nicht. Das ist nicht einfach, weil es eben nicht um Gefühle und nicht um Symptome geht, sondern um eine Herzenshaltung. Gustav Werner, er war deutscher Pfarrer und Gründer des sogenannten Rettungshauses in Reutlingen, hat den Spruch geprägt, was nicht zur Tat wird, hat keinen Wert. Und er will damit sagen, wenn Liebe nicht konkret wird, dann ist sie wertlos. Von Mitleid und bloßen Gefühlen wird keinem geholfen. Er hat viele Waisenkinder leiden sehen und er musste was tun. Er hatte auch die Möglichkeit dazu. Aber sein Motto war, was nicht zur Tat wird, hat keinen Wert. Nun muss nicht jeder von uns gerade sofort eine diakonische Einrichtung gründen. Aber wir sind eingeladen, Augen und Ohren offen zu halten, wo uns Situationen, Menschen begegnen, die Hilfe benötigen. Tue, was dir vor Augen, Ohren und Hände kommt. Und die Liebe, von der der Bibel in diesem Zusammenhang spricht, ist eben kein Gefühl, sondern eine Haltung. Eine Herzenshaltung. Und man könnte es auch mit Hingabe titulieren. Selbstlose Hingabe. Ich sagte es, es ist ein Anspruch, der uns erdrücken kann, in Liebe niemals fertig zu sein. Aber sieht man diesen Anspruch unter dem Aspekt der Hingabe, dann werden uns die Situationen, Probleme der Mitmenschen nicht erdrücken. Paulus schreibt im Römer 12, Vers 1, ich habe jetzt nach der neuen Genfer Übersetzung: Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Das heißt, wir müssen uns nicht unseren Mitmenschen in all ihren Nöten hingeben und uns von dem fast auffressen lassen. Wir müssen uns Jesus hingeben, ihm unser Leben zur Verfügung stellen. Nicht die Menschen mit ihren Problemen bestimmen uns, sondern Jesus. Und Nächstenliebe beginnt damit, dass wir täglich beten: Jesus, da bin ich. Brauch du mich am heutigen Tag. Und im zweiten Schritt auch, dass wir uns gebrauchen lassen, wenn Jesus uns in eine Situation hineinstellt. Wenn ich mich ihm so hingebe, dann brauche ich keine Angst haben, dass ich mich verliere. Es geht darum, dass Jesus uns bestimmt. Wir sollen Jesus anziehen, schreibt Paulus in Vers 14. Wenn sein Wesen uns bestimmt, dann werden uns unsere Mitmenschen nichts Böses antun können. Die Liebe tut dem Mitmenschen nichts Böses. Eigentlich ganz einfach. Gut sein heißt demnach einfach nicht böse sein. Oder der Humorist Wilhelm Busch hat es in seiner treffenden Art so formuliert: Das Gute, dieser Satz stets fest, ist stets das Böse, das man lässt. Das Gute, dieser Satz steht fest, ist stets das Böse, das man lässt. Wir tun Gutes, indem wir das Böse lassen. So einfach ist das. Dazu müssen wir uns nicht sonderlich anstrengen, um Gutes zu tun, sondern einfach das Böse und vielleicht auch das Selbstsüchtige lassen. Wir wollen uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut. Legt alles ab und zieht ein neues Gewand an. Es geht um adventlichen Lebensstil. Adventlicher Lebensstil ist, wenn ich Paulus richtig verstehe, eine Haltung, geprägt von Nächstenliebe und dem Wunsch, Gutes zu tun, beziehungsweise das Böse zu lassen. Das ist ein Lebensstil, den man üben muss. Den wenigsten ist das gerade per sofort gegeben. Die neue Haltung fängt an, ähnlich wie auch im Kapitel 12 im Römerbrief, mit dem Denken. Und dort heißt es: Lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Oder wie er ein bisschen später schreibt: Wisst oder erkennt, in welcher Zeit wir leben. Es tut gut, wenn wir uns hin und wieder in unserem Alltag, im täglichen Kleinkram mit unseren Problemen, immer wieder vor Augen halten, in welcher Zeit wir leben. Es geht Jesus nicht um unser tägliches Mühen. Mit jedem Tag in unserem Leben kommen wir Jesus näher. Sind wir uns dessen bewusst? Jeden Tag kommen wir ihm ein Stück näher. Oder andersherum, die Zeit, die uns von Jesus trennt, wird mit jedem Tag kürzer. Selbst wenn Jesus erst in 500 oder in 1000 Jahren zurückkommt, die Zeit wird kürzer. Und spätestens nach meinem Tod werde ich ihm begegnen. Und das dürfen wir wissen, das dürfen wir uns vor Augen halten. Ein Studienkollege auf Krishona hat das einmal sehr deutlich erlebt. Er und seine Frau hatten am Abend Kollegen zum Znacht eingeladen. Und wie das dann so ist, in der Vorbereitungszeit, es wird hektisch und man versteht dann nicht so gut und ein Wort gibt das andere, man wird lauter, man fängt an zu streiten und die Gäste stehen vor der Tür und hören mit. Peinlich, peinlich. Und jetzt stellen wir uns vor, Jesus steht vor der Tür. Er will uns abholen zu seinem großen Fest und er kriegt mit, wie wir in der Gemeinde miteinander manchmal übereinander reden. Wie wir vielleicht schimpfen, wie wir streiten. Peinlich, peinlich. Es geht für uns darum, dass wir uns vor Augen halten, Jesus kommt wieder und seine Rettung naht. Mit jedem Tag. Wenn sein Tag anbricht, dann wird nichts mehr so sein, wie es war, und dann wird alles, was uns vorher groß und wichtig erschien, nichtig und klein, unbedeutend. Wir sollen hellwach sein und klar denken. Wenn wir schlafen, dann fahren wir unsere Sinne herunter, so auf das Notwendigste. Wir nehmen nicht mehr alles wahr, was um uns herum passiert. Das Unbewusste wird aktiv, wir fangen an zu träumen. Und manchmal, wenn man so richtig intensiv träumt, lebt man in einer Art Scheinwelt. Es gibt Menschen, die darin sogar aufgehen können. Es gibt Menschen, die leben richtig gehend nur in ihren Träumen. Und Paulus will uns sagen, lasst euch nicht von einer Scheinwelt einlullen. Wacht auf, lebt im Hier und Jetzt. Es ist Zeit. Manchmal wachen wir nicht von selbst auf. Aber Jesus kann uns mit seinem Wort aufwecken. Sein Wort, die Bibel, ist das, was uns immer wieder in seine Wirklichkeit zurückholen will. Wacht auf. Ja, man kann auch sagen, wacht auf und legt den Pyjama ab. Wenn Gottes Wort dich und mich berührt, uns aufweckt, dann können wir nicht anders als aufstehen und den Pyjama ablegen und vielleicht den Anzug anziehen. Pyjamas passen nicht zum adventlichen Lebensstil. Ich weiß, dass das die nächsten 2 Wochen die sind, wo in der Regel so im Schnitt am meisten gegessen wird. Geht mir vielleicht nicht anders. Aber Paulus sagt, Schlemmen und Saufen, sexuelle Ausschweifung, Streit und Rechthaberei, Paulus nennt das alles irgendwie in einem Atemzug. Das macht sich sehr häufig dann breit, wenn Menschen keine Perspektive sehen. Siehst du eine Perspektive? Das kann sich breit machen, wenn sich der Horizont verfinstert hat. Das können Enttäuschungen, Entbehrungen, Verletzungen sein. Und wenn sich das Denken am eigenen Horizont verfinstert, dann neigen Menschen ganz stark, in solche Dinge zu verfallen, in Verhaltensweisen. Das sind übliche menschliche Reaktionen, wie wir mit Frust und Enttäuschungen umgehen könnten. Übermäßiges Essen, vielleicht sogar Alkoholmissbrauch. Andere entladen ihren Frust durch sexuelle Ausschweifung, und das ist jede Form von Sexualität außerhalb der Ehe. Und wieder andere werden streitsüchtig oder rechthaberisch. Das passt nicht zum adventlichen Lebensstil. Das ist etwas, was wir ganz bewusst ablegen müssen. Vielleicht einmal ganz bewusst zum Kreuz gehen. Ablegen. Jesus hingeben. Negative Dinge im Leben ablegen und Jesus ganz bewusst anziehen. Kleider machen Leute, heißt es. Kleider verändern uns. Und Kleider wirken sich sehr häufig auch auf unser Verhalten aus. Stellen wir uns doch mal ganz praktisch vor, wie wir wirklich alte, zerlumpte Kleider in unserem Leben ablegen und das schicke Gewand aus dem Schrank nehmen, Jesus ganz bewusst anziehen oder Jesus ganz bewusst überziehen. Vielleicht stellst du dir Jesus vor wie einen Mantel oder wie ein langes Gewand oder auch wie eine Art Uniform, die du dir überziehst. Auf jeden Fall will er dich ganz und gar umhüllen. Und es geht darum, dass wir unseren Leib pflegen. Paulus schreibt und pflegt den natürlichen Leib nicht so, dass Begieren erwachen, heißt es in einer anderen Übersetzung. Jesus will dich ganz und gar umhüllen. Anfangs wurde deutlich, adventlich Leben hat was mit Spiritualität zu tun. Das stimmt. Und Jesus anziehen hat genauso damit zu tun. Aber das ist eine Übung. Jesus anziehen ist eine geistliche Übung. Ich lege ab, was nicht gut ist, und ich bitte Jesus, dass er mich umgibt. Ich strecke mich aus nach ihm. Und ich nehme von ihm wirklich den Mantel oder den Pullover oder was auch immer ihr euch vorgestellt habt und ziehe es ganz bewusst an. Und wenn wir das täglich einüben, dann bekommen wir das richtige Outfit äußerlich und die richtige Einstellung innerlich für den adventlichen Lebensstil. Amen.